Was ich aber damit meinte tatsächlich ist, mit dem mehr bewegen, vor allen Dingen halt eben auf allen Ebenen. Also nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern wenn mich etwas bewegt, also auch was Emotionales, dann sprechen wir ja auch etwas, das bewegt mich sehr. Und das waren halt eben auch so Dinge, die ich da auch mit im Sinn hatte, weil es gab auch viele Dinge in meinem Leben, die mich bewegt haben, auf einer emotionalen Ebene.
Herzlich willkommen zum Dr. Karl Academy Podcast, dem Podcast, der inspiriert, verbindet und Horizonte erweitert. In diesem Format möchte ich dich auf eine Reise mitnehmen, die weit über die klassische Medizin hinausgeht. Hier treffen sich großartige Menschen aus unterschiedlichsten Berufungen, um gemeinsam neue Wege der funktionellen Medizin zu erkunden, innovative Behandlungsansätze zu teilen und frische Impulse für dich, für deine Praxis, für deine Behandlungsstrategien und auch für dein Leben zu geben. Gemeinsam schaffen wir eine Symbiose aus Expertise, Menschlichkeit und Visionen für eine gesündere und für eine ganzheitlichere Welt. In meinem heutigen Podcast habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, den ich menschlich sehr, sehr schätze und der wahnsinnig viel nicht nur für seine Community, sondern für interessierte Menschen tut, die einfach wesentlich mehr über sich und über die Zusammenhänge des Körpers erfahren wollen. Also seid gespannt auf eine wirklich sehr spannende Podcast-Folge voller Inspirationen und die auch das ein oder andere Thema zum Nachdenken hat. Besonders ganz am Schluss gibt er eine wunderbare Buchempfehlung, die für jeden von uns sehr, sehr wertvoll ist und mit Sicherheit die ein oder andere Überraschung bereithält. Mein heutiger Gast ist Manolo Guerrera alias Manolo. Und das Gesicht hinter Gravity Coach. Der ist nicht nur Fitness Coach, sondern auch ein großartiger Mentor, Initiator von mehreren Masterclasses, wo er immer wieder viele gleichgesinnte Therapeuten zusammenbringt. Darüber hinaus ist er Bewegungsenthusiast, Bewegungsinfluencer mit großer Community, einem eigenen Podcast, einem großartigen Instagram-Kanal, wo ich auch immer wieder sehr viele Inspirationen für mich und meine Patienten mitnehme und vor allen Dingen ganz viel Empathie, Kreativität und was ich am besten finde, ganz, ganz viel Herz für die Menschen und für die Motivation der Mission. Lieber Manuel, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei bist und dass wir in dieser Folge mehr über dich, über deine Art der Arbeit und auch über deine Mission erfahren.
Anne, vielen Dank für diese Wertschätzung. Ich bin sehr gespannt auf das, was mich hier gleich erwarten wird. Also danke schon mal dafür.
Ja, gerne. Du bist für mich einer der Bewegungspioniere, die wirklich in der heutigen Zeit ganzheitlich denken und auch vor allen Dingen übergeordnet denken. Du weißt ja selber, wir haben heute eine Zeit, da haben wir eine Überinformation, jeder ist Experte, jeder ist ganzheitlich, weil das gerade auch so das Running Tool auf dem Markt ist. Es geht um Klicks, es geht um Aufmerksamkeit, es geht ganz häufig um Selbstdarstellung. Allerdings geht es häufig wenig um den Patienten selber. Und da finde ich es besonders schön und erfrischend, jemanden zu haben, auch im Team zu haben, ne? Kann man ja schon so sagen, der ganzheitlich denkt, ganzheitlich arbeitet und seinen Klienten, seinen ja, Anvertrauten auch eine neue Perspektive gibt. Nicht nur auf die Atmung, auf die Bewegung, sondern auch, wie man selber mit sich und seinem Hirn letztendlich interagiert, um eben auch eine mentale Stärke und Fokus zu entwickeln und vielleicht auch letztendlich seine eigene Bewegung im Gesamten mal zu überdenken. Und ich habe auf deiner Internetseite zwei wunderbare Sätze gefunden. Das ist einmal intelligente Fitnessideen, die mehr bewegen als nur Muskeln. Das finde ich total stark. Mhm. Ja, und dass der Körper eben mehr als nur ein Faktenbündel ist. Und deshalb würde mich total interessieren, wie ist deine Grundphilosophie vom Gravity Coach? Wie bist du darauf gekommen, diesen Weg einzuschlagen?
Ja, es ist tatsächlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Und sie ist natürlich begründet mit meiner persönlichen Reise. Ne? Gravity Coach ist im Prinzip eigentlich nur dann entstanden oder daraus entstanden, was so meine Erfahrung im Leben war. Was war nochmal der erste Satz, den du gut fandest auf der Webseite?
Die Fitnessideen, die mehr bewegen, als nur die Muskeln.
Ja, ich habe natürlich einen Satz gesucht, wo ich irgendwie die Begrifflichkeit Fitness mit einbauen kann, weil das ist das, was die Leute kennen. Mhm. Was ich aber damit meinte tatsächlich ist, mit dem mehr bewegen, vor allen Dingen halt eben auf allen Ebenen. Also nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern wir wissen ja, wie das ist, wenn mich etwas bewegt, also auch was Emotionales, dann sprechen wir ja auch etwas, das bewegt mich sehr. Und das waren halt eben auch so Dinge, die ich da auch mit im Sinn hatte, weil es gab auch viele Dinge in meinem Leben, die mich bewegt haben, auf einer emotionalen Ebene. Und selbst da sprechen wir ja von Energy in Motion, also da ist eine Energie, die mich in eine gewisse Bewegung betrifft. Und das kann auch erstmal auf einer emotionalen Ebene sein. Und ich durfte für mich tatsächlich lernen, dass die Dinge teilweise sogar noch wichtiger waren. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, wichtiger waren, aber zumindest ist, dass ich da mehr hinschauen darf, was die Dinge auch auf einer intellektuellen Ebene, emotionalen Ebene, geistigen Ebene mich bewegen, damit ich dann halt natürlich auch irgendwo die Früchte tragen kann auf der physiologischen Ebene, also ne, was den Körper betrifft. Und das durfte ich tatsächlich lernen, weil ich war früher sehr, sehr auf, also nur auf der körperlichen Ebene, wenn ich jetzt meine Fitnesshistorie mir anschaue. Natürlich als junger Mann, ich wollte natürlich auch so ein bisschen mich als junger Mann ein bisschen mehr darstellen, dann war man natürlich auch bei dem Muskelthema und. Und das war auch wahrscheinlich eine wichtige Reise, dass ich das halt darüber auch erstmal eingeleitet habe, meine Fitnessreise. Und ich will das auch heute, und das war vielleicht auch für mich auch ganz wichtig, weil wenn ich mir natürlich heute so die sehr oberflächliche Welt anschaue, die ist ja heute noch viel krasser als früher, weil heute haben wir Social Media und das katalysiert ja auch positiv wie negativ bei den Menschen da draußen. Und ich sehe das natürlich dann auch gerade bei den Discountern, dass viele, vor allen Dingen auch junge Menschen, natürlich auch diesem Fitness-Ideal, das ist natürlich, das ist ja alles so Hochglanzmagazin, jeder versucht sich von der besten Seite irgendwo darzustellen. Das sehe ich natürlich auch da. Aber ich will es heutzutage nicht mehr bewerten, weil das kann vielleicht eine wichtige Eintrittskarte sein, ne? In eine Welt, die dann irgendwann dir vielleicht auch mehr bietet. Vielleicht, und ich habe es ja selber erlebt, weil der Körper vielleicht dann auch irgendwo sagt, boah, jetzt bist du nur in diesem ästhetischen Kontext unterwegs und bewegst mich hier. Und der Körper will aber eigentlich deutlich mehr. Ja, wir sind evolutionäre Wunder und der Körper braucht eigentlich so viele, eigentlich ist es relativ einfach, was der Körper braucht, aber wir sind so denaturiert, also so weit weg von unserem natürlichen Habitat, dass wir einfach gar nicht mehr wissen, was sind die einfachen natürlichen Dinge, die unser Körper braucht. Und gerade in der Fitnesswelt kann sich das rächen. Und ich habe es selber auch erlebt, dass ich dann halt eben, weil ich noch eine andere Reise hatte, neben diesem ästhetischen Aspekt, nämlich halt eben das Thema Skoliose. Und das hat, glaube ich, nochmal einiges dann in meinem Menschsein und auch Coachsein verändert.
Ja.
Soll ich das auch nochmal kurz mit anreißen?
Ich finde es ganz spannend, was du jetzt sagst, weil zum einen sagst du ja, wir versuchen letztendlich immer irgendwelche Einflüsse auf unseren Körper zu geben. Und Form follows Function ist ja so ein ganz fester Begriff. Das heißt, wir haben eine Information, die der Körper in irgendeiner Form verarbeitet. Und dazu haben wir ja entsprechende biologische Sofortprogramme. Das heißt, wenn du viel emotionalen Stress hast, dann wird sich automatisch auch deine Form verändern.
Absolut.
Und absolut. Wenn du dich, sage ich mal, sehr viel verbiegst und vielleicht auch nicht so dein Standing gefunden hast, dann muss sich letztendlich die Wirbelsäule ja auch anders darstellen, damit sie das tragen kann, was du vielleicht emotional als Input reingibst. Und das finde ich ein ganz wichtiger Satz, denn das kommt ja in den heutigen Behandlungen oftmals zu kurz, weil wir eben ganz häufig nur symptombezogen agieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will meine ästhetische Form verändern, habe aber gar keine Ahnung davon, welche Funktion vielleicht gar nicht optimal läuft oder unphysiologisch läuft, weil der Körper vielleicht schon kompensiert ist, dann ist das ja mega, wenn ich dann mit jemandem wie dir zusammenarbeiten kann, der dann auch einen übergeordneten Blick hat und sagt, pass auf, du atmest nicht richtig, deine Funktionsketten sind irgendwo eingeschränkt, du kannst gar nicht in diese Leistung kommen, wir müssen dich erstmal wieder in deine physiologische Mitte stellen. Und das ist ja letztendlich genau das Spannende. Und wenn du selber diese Reise, sag ich mal, gegangen bist, dann weißt du ja auch ganz genau, was das Gefühl dahinter ist.
Exakt, genau. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, du sagtest ja ganz am Anfang, ne, dass ich da auch so einen gewissen holistischen Ansatz auch fahre. Ich kann natürlich noch nur das sehen, was in meinem Erfahrungsbereich schon irgendwo abgedeckt ist und das, was mein Wissensspektrum natürlich auch abdeckt. Das Feld ist natürlich riesengroß. Und deswegen ist natürlich auch so schön, was du auch eben gesagt hast. Dann wird ein Netzwerk super interessant, weil Mundraum, ich kann natürlich ganz. Ja, für den Otto-Normalverbraucher bin ich da wahrscheinlich schon ein Freak, ja, wenn es jetzt um den Mundraum betrifft oder geht. Aber da bist du natürlich noch deutlich weiter. Aber dann weiß ich zumindest, wenn ich gewisse Dinge beobachte als Coach, schau mal, du, für dich wäre vielleicht mal die nächste Reise zu einer biologischen Zahnärztin oder zu einem ganzheitlich arbeitenden Kieferorthopäden oder lass mal ein anständiges Blutbild machen oder whatever. Und dann wird es natürlich noch interessanter, wenn ich halt eben dieses Vermögen habe, damit ist es egal, bin ich jetzt ein Therapeut, Therapeutin, Arzt, Ärztin, Coach, dass ich auch in der Lage bin, weil ich halt ein größeres Spektrum habe auf das Thema, sagen wir mal, Körper, Gesundheit, wie auch immer, dass ich dann auch in der Lage bin, Leute weiter zu oder ihnen weiterzuhelfen, weil ich auch dementsprechende Empfehlungen aussprechen kann. Ne? Ja. Alles kann ich nicht abdecken, das wird nicht funktionieren.
Nein, aber es ist ja, finde ich, so wertvoll, dass du auch von dieser Seite aus die Menschen betrachtest, um dann eben auch nochmal neue Impulse auf die Entwicklung letztendlich zu geben und nicht nur auf die Entwicklung der Muskeln. Ja, und du hast beispielsweise auch auf Instagram diesen ganz großen Fokus auf die Atmung. Und das ist ja auch so ein bisschen der Kern des Ganzen, wie du letztendlich ja auch dein Training und deine Impulse nochmal neu ausrichtest, weil du ja selber auch weißt, aufgrund deiner Reise, was letztendlich so eine Atmung mit einem macht. Und das ist vielleicht, oder vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen zu erzählen, wie du überhaupt dazu dann gekommen bist, Gravity Coach zu gründen und was der Kern von Gravity Coach eigentlich ist.
Vielleicht setze ich nochmal ganz kurz bei der Skoliose nochmal an. Ich hatte mit 18, 19 eine ganz normale Untersuchung beim Orthopäden und er hat bei mir eine Skoliose attestiert und ich wusste zu dem Zeitpunkt erstmal nicht, dass ich sowas habe und ich wusste auch gar nicht, was eine Skoliose ist. Plus er sagte halt, dass meine Wirbelsäule schon degeneriert sei. Sie sei schon doppelt so alt, als ich zu dem Zeitpunkt schon war. Das heißt, so knappe 40 war meine Wirbelsäule. Das hat natürlich Angst erzeugt. Ich war jetzt sowieso nicht der sehr Selbstbewussteste. Dann kommt noch diese Hiobsbotschaft, dein Körper ist, so habe ich es empfunden, kaputt. Ja, dann bist du natürlich im absoluten Vollmangel. Ja, und dann war natürlich noch mehr diese Idee begründet, ich muss jetzt viel kaschieren. Deswegen kam auch nochmal diese Fitnessgeschichte dazu. Das Problem war halt nur, dass diese Idee von Mangel und der Arzt hat mir jetzt auch nicht so viele Informationen gegeben, außer stärkt die Mitte. Okay, dann war zumindest schon mal diese Fitness-Idee, weil ich hatte auch nochmal gespielt mit der Idee, Physiotherapie zu studieren, aber ich bin dann doch in der Fitness gelandet. Dann war das trotzdem noch so ein bisschen gerechtfertigt. Ja, du brauchst halt ein paar Muskeln, du musst die Körpermitte irgendwie stabilisieren, um die Skoliose zu fixen. Ja, also diese Rückgratverkrümmung, diese degenerativen Prozesse irgendwo auch aufzuhalten. Ja, passt das ja mit den Muckis. Das Problem war halt nur, die Art und Weise, wie ich dem Körper Informationen gegeben habe durch die klassische Fitness, du hast es eben schon quasi mitgesagt, war eigentlich nicht das, was mein Körper über die Zeit in der Dichte brauchte. Er brauchte eigentlich noch ein paar andere Sachen. Ja, ich habe sehr bilateral trainiert, also das heißt ohne viel Rotation. Unser Körper ist ja eigentlich perfekt ausgelegt für Rotation. Wir sind ja die einzigen aufrecht laufenden Säugetiere. Ja, das heißt, unsere Wirbelsäule befindet sich in der Sagittalität und dadurch, dass wir natürlich ein Kreuzmuster haben beim Gehen, bewegen wir uns viel in der Transversalebene, also viel, wie gesagt, ne, in der Rotationsebene. Und das habe ich aber im Training als Mensch, du musst den Mensch halt immer auch im Fitnesstraining mit betrachten. Ja, du hast da super viele Maschinen, du machst halt diese klassischen Kraftübungen, Bankdrücken, Kniebeugen, Deadlift, da sind halt keine Rotationen drin, keine Ausweichbewegungen nach links und rechts, also auch in der Frontalebene wenig. Und wenn du eine Skoliose hast, das heißt eine ausgeprägte Asymmetrie im System und du trainierst aber nicht auch mal asymmetrisch oder zumindest mal einseitig, ja, mal nur die linke, mal nur die rechte Seite, also unilateral und, dann kann es halt eben sein, dass diese Skoliose, diese Kompensationen der Skoliose, die irgendwann um die Ohren fliegen, sie überkompensieren. Ja, also eine Kompensation ist ja grundsätzlich eigentlich etwas, was wir, sagen wir mal, als positiv einstufen dürfen, weil der Körper macht etwas, ohne dass du es mitkriegst. Kompensationen sind ja in der Regel etwas, was wir ja gar nicht mitbekommen. Mhm. Der Körper sieht ein Problem, der hat eine eigene Intelligenz, er kompensiert, aber irgendwann kann er es nicht mehr, dieses Notprogramm hochfahren, dann überkompensiert er. Dann haben wir die Schmerzen. Dann haben wir aber vielleicht gar nicht verstanden, dass wir vielleicht jahrelang etwas gemacht haben, wo unser Körper kompensiert hat, weil es vielleicht nicht die allerbeste Lösung war. Und genau das ist mir passiert. Ja? Mhm. Mit Anfang 30 halt eben das Thema, ich konnte dann 4 Monate kaum noch gehen, weil ich richtig Probleme mit dem ISG hatte. Da fehlten halt gewisse Informationen. Mhm. Und um jetzt nochmal kurz auf die Frage zurückzukehren mit der Gravity Coach Nummer, ich durfte dann erstmal natürlich auch verstehen, wie Schwerkraft natürlich auf uns wirkt. Wie kam ich auf das Thema Schwerkraft? Ich war damals auch sportlicher Leiter in einem Fitnessstudio und da hatten wir circa, ich habe 100 oder über 100 Personal Trainer erleben dürfen und die hatten alle verschiedene Herkünfte. Du hattest den Yoga-Lehrer da, die Pilates-Lehrerin, den Bodybuilder, den Kraft-3-Kämpfer, den Kampfsportler und. Und alle haben aber Ergebnisse geliefert mit ihren Kunden. Alle Kunden waren happy. Aber unterschiedlicher konnte dieses Berufsfeld gar nicht sein. Und ich habe natürlich nach Verbindungen gesucht. Und ich habe dann halt festgestellt, okay, alle arbeiten mit der Schwerkraft. Also we are made by gravity. Und wir sind designed von der Schwerkraft. Das ist die Gemeinsamkeit. Und das ist auch etwas, was unabhängig von der Schwerkraft etwas ist, was mir bei Gravity Coach super wichtig ist. Ich schaue halt draußen in der Welt nach Gemeinsamkeiten. Deswegen schaue ich nicht nur interdisziplinär nach Vernetzungen, sondern auch interprofessionell. Wir sind ja nicht interdisziplinär in dem Sinne, sondern wir sind ja komplett verschiedene Professoren. Ja? Du bist biologische Zahnärztin, ich bin Fitnesscoach. Ja, also zwei komplett verschiedene Berufsgruppen. Und trotzdem lässt sich hier etwas verbinden. Ja, und das ist etwas, was ich suche, auch mit Gravity Coach. Diese Vereinung, dass wir alle im Prinzip durch die Schwerkraft erstmal natürlich designt sind, geformt sind, aber auch verbunden sind, hat für mich dann auch den Übertrag zu schauen, was sind denn noch die anderen Dinge, die uns verbindet. Und das war so eines der wichtigsten Dinge, die da mit eingeflossen sind. Da waren noch so ein paar andere Dinge und vielleicht noch eine Sache, dieses Verbinden, diese Gemeinsamkeiten zu suchen. Ich habe natürlich auch noch versucht, für das Thema Skoliose nach Antworten zu finden. Die habe ich nicht in der Fitness finden dürfen, sondern ich habe dann angefangen, viel zu suchen. Hinter mir sieht man nur einen von drei Bücherregalen, die voll sind mit teilweise auch vielen therapeutischen Sachen. Dann habe ich halt auch feststellen dürfen, ich weiß nichts. Heute weiß ich mehr denn je und heute darf ich trotzdem sagen, ich weiß verhältnismäßig sehr, sehr wenig zu dem, was noch zu wissen gilt. Und das ist auch nochmal eine sehr wichtige Sache bei Gravity Coach, neugierig sein und das auch den Menschen mit auf den Weg zu geben, weil wir werden bis zum letzten Tage unseres Lebens lernen dürfen. Das ist ja keine Bürde, sondern es ist ein Privileg. Weil diese Welt hat so viele tolle Schätze zu bergen und wir dürfen einfach rausgehen und diese Schätze einfach mal zu entdecken. Und das fängt aber eigentlich erstmal mit uns an, dass wir uns erstmal wieder vertrauen, dem Körper auch vertrauen. Ich hatte immer diesen Eindruck gehabt, dass ich ja kaputt sei, ja, durch die Skoliose. Ich durfte aber dann irgendwann feststellen, dadurch, dass ich dem Körper gewisse Informationen dann anreichern durfte, weil ich sie dann woanders gefunden habe, dass der Körper niemals kaputt war. Er hat mir immer die wohlwollendsten Aufmerksamkeiten gegeben. Ich habe sie nur nicht verstanden mit den Schmerzen. Und mit den Antworten, die ich dann gefunden habe, darf ich heute sogar sagen, ich habe die Skoliose überwunden. Das bestätigt mir jeder Therapeut. Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, dass ich auch, und das muss ich auch dazu sagen, entgegen der Informationen oder Meinungen von Experten, viele Therapeuten und Ärzte haben mir natürlich auch gesagt, das mit der Skoliose ist nicht möglich, du kannst sie nicht regenerieren. Und ich habe mir halt überlegt, das ist ziemlich unlogisch, weil so ein Körper, wenn er schon in eine Richtung sich entwickeln kann, über den degenerativen Weg, warum kann er es nicht auch mit gewissen Informationen in eine andere Richtung, in eine regenerative Richtung. Und das war halt für mich unlogisch mit dieser, es geht nur in eine Richtung. Weil so ein biologisches System ist halt einfach so unfassbar komplex. Und wir werden es niemals ergründen. Und es kann halt so viel. Und dieser Glaube in mich und den Körper hat halt dann nochmal einiges bewegt. Und das ist auch etwas, was bei Gravity Coach eine ganz, ganz elementare, fundamentale Sache ist.
Ja, das ist eben auch das Schöne, was ich an deiner Arbeit sehr schätze, dass du wirklich so ganzheitlich auch immer wieder auch in der Selbstwirksamkeit da dran gehst und sagst, das sprengt vielleicht meine Perspektive in dem Sinn, aber du nimmst dir ganz viel Input von außen, du führst die Menschen zusammen und vor allen Dingen siehst du den Menschen dann auch tatsächlich. Ja, und du verbindest dann dadurch auch entsprechende mentale Geschichten mit den körperlichen Aspekten, denn letztendlich muss man sich ja immer wieder fragen, auf welchem Nährboden lebt dieser Mensch denn überhaupt? Und wie kann ich den jetzt unterstützen? Ne, was sind die Ziele? Was sind die Antworten? Was sind die Dinge, die sich vielleicht über die Zeit kompensiert haben? Und wo müssen wir dann auch letztendlich wieder das Regulativ ansetzen, um jemanden dann auch in seine, ja, wenn du so willst, persönliche, individuelle, physiologische Atmung zu bringen? Und die Atmung ist bei dir ja auch ein ganz, ganz wichtiger elementarer Faktor in deinem Training, in deinem Ansatz. Und da wirst du ja auch nicht müde, Gott sei Dank, von zu berichten, denn es gibt tatsächlich immer noch so unzählige, viele Ärzte und Therapeuten, die überhaupt gar keine Wertschätzung in Anführungszeichen jetzt der Atmung oder der korrekten Atmung geben. Da wird häufig ja gar nicht nachgefragt und gleichzeitig ist das ja letztendlich das Lebenselixier. Nicht nur um Gewebe ausreichend zu versorgen, genug Sauerstoff aufzunehmen, eine entsprechende Hirnaktivität, eine Herzfrequenz, eine Atemfrequenz auch zu erzeugen. Und das ist ja letztendlich die Basis des Lebens. Und an dieser Stelle würde mich wirklich interessieren, wie siehst du das Thema mit der Atmung? Es gibt ja unterschiedliche Atemtechniken und der eine sagt die Bauchatmung, der andere sagt die autonome Atmung, der dritte hat wieder eine andere Idee. Und ich glaube, da ist es total spannend, mal deine Sichtweise zuzusehen, weil du ja wirklich auch mit den Menschen arbeitest.
Das ist natürlich ein mega spannendes, eine sehr, sehr spannende Frage. Also schon mal danke dafür. Vor allen Dingen das Thema mit der richtigen Atmung, das stiftet Verwirrung da draußen. Das muss ich dazu sagen. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, alles, was du genannt hast, ist richtig. Mhm. Und vor allen Dingen müssen wir halt eben auch immer überlegen, wenn wir uns Atmung anschauen, aus welchem Kontext betrachten wir denn jetzt Atmung? Und wenn es jetzt aus dem Kontext des Nervensystems betrifft, Nervensystem will immer überleben, das ist die oberste Aufgabe des Nervensystems, überleben, dann atmet ja jeder Mensch auf diesem Planeten irgendwo ja richtig, weil wir überleben ja. Und das ist ja auch das, was die Menschen da draußen, wovon sie sich so ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen. Ja, ich atme, ich lebe doch. Also die Atmung ist doch erfüllt. Warum soll ich jetzt auf die Atmung achten? Und dann schalten natürlich super viele ab und verlieren eventuell super viel tolle Informationen, die eventuell aber das Leben erleichtern können, positiv katalysieren können und. Weil das Thema Atmung, das darf ich so sagen, es hat auch mir geholfen, das Thema Skoliose zu überwinden. Ich habe jetzt hier ein Buch, das gelbe hier, das ist tatsächlich ein Therapiebuch. Das Konzept ist schon über 100 Jahre alt. Katharina Schroth.
Das habe ich auch hier auch in meinem schönen Regal stehen. Ups. Ja.
Man kann jetzt natürlich jetzt denken, was man will, was jetzt diese Therapieform betrifft, weil es gibt auch, ich sage jetzt mal, Gegenstimmen, weil es sehr, sehr kompliziert ist und vielleicht sind gewisse Dinge auch noch nicht so hinter durchdacht. Aber ich finde es halt genial, dass schon vor 100 Jahren die Frau Schroth auf die Idee kam, ich betrachte mal die Atmung mit, wenn es darum geht, eine Skoliose zu, also das Achsenskelett, das Skelett eines Menschen, wo ja quasi dann auch darauf begründet ist, wie der Mensch sich bewegt, weil bewege ich Knochen, bewege ich Gelenke, bewege ich alle anderen Strukturen wie Muskeln. Mhm. Ja? Und jetzt muss man mal überlegen, das ist jetzt seit über 100 Jahren die einzige nennenswerte Therapieform gegen Skoliose. Und Kontext Atmung, das ist halt auch schon verrückt. Ja, spannend. Das kann sein, dass sich heute noch mal einiges ändern wird, weil ich kenne tatsächlich einen sehr, sehr guten Therapeuten, der jetzt die Schrottherapie herausfordern wird, mit einer leichteren Therapieform. Mhm. Zumindest wird jetzt erstmal eine Studie passieren. Wir gucken mal. Auf jeden Fall, jetzt habe ich schon das ein oder andere gesagt, ich meine, wir können jetzt so viele verschiedene Container aufmachen, auch gerade was das Nervensystem betrifft. Das ist natürlich etwas, was ich jedem mit auf den Weg geben möchte, einfach mal reinzuhorchen, wie atme ich denn gerade, ohne das zu bewerten. Weil da wirst du eventuell auch schon ganz viele Dinge beobachten können. Bin ich jetzt eher der Nasenatmer, bin ich der Mundatmer? Atme ich eher thorokal hoch, also eher mit dem Schulterbereich, arbeiten die Schlüsselbeine irgendwie ein bisschen mit oder arbeite ich auch irgendwo oder atme ich in den Bauch rein? Wie ist meine Atemfrequenz? Wie ist das Geräusch beim Atmen? Es gibt so viele Dinge, worauf du achten kannst oder die dir vielleicht auffallen. Und wenn sie dir auffallen, dann wären das vielleicht auch Indikatoren dafür, in welche Richtung du vielleicht dir Informationen holen kannst. Wenn ich jetzt nur der chronische Hochatmer bin, was den Thorax betrifft, also den Brustkorb, dann kann es halt eben sein, dass ich natürlich auch vom Nervensystem grundsätzlich eher hochreguliert bin, reizoffen bin, ja, Sympathikoton, also das ist quasi der Teil des autonomen Nervensystems, der uns aktiv macht. Aber wenn der halt dauerhaft aktiv ist, dann ist es eigentlich für die Gesundheit auch nicht so förderlich. Im Gegenteil, es kann sogar richtig nachteilig sein. Ne? Darin liegen zum Beispiel auch, so munkelt man heute in der Wissenschaft, dass auch viele Autoimmunkrankheiten darin begründet sind, dass das Nervensystem permanent hochreguliert ist. Ne? Auch super spannend. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, da gibt es jetzt auch viele Forschungen, dass eine Vagustherapie, also eine parasympathische Wirkung auf das Nervensystem, also eine entspannende Wirkung auf das Nervensystem, auch wieder begünstigend sein kann bei Autoimmunkrankheiten. Das muss man überlegen. Wo man vielleicht lange gesagt hat, das ist unheilbar, da weiß man jetzt, okay, vielleicht ist es einfach nur ein Problem des Nervensystems, wie es reguliert ist oder halt eben nicht reguliert ist. Ne? Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Bei dem Thema Atmung und Bewegung, das ist ja eher so mein Ding, mein Steckenpferd, was halt daran so spannend ist, und das hast du, glaube ich, eben auch gesagt, so das Thema Bauchatmung, Brustatmung. wir müssen eigentlich, was die Atmung betrifft, wir dürfen nicht so eindimensional sein. Das ist die Atmung. Ja, vielleicht die einzige Ausnahme bei der physiologischen Nasenatmung, da würde ich eher sagen, ja, das ist schon eher die richtigere Richtung zum Atmen. Da können wir vielleicht auch nochmal gleich, was den Mundraum betrifft, eingehen. Aber wenn es was alle anderen Themen betrifft, auch die thorakale Hochatmung ist auch teilweise so wichtig. Aber sie darf natürlich nicht so der Standard sein im Alltag. Ne? Aber auch bei so einer chronischen Bauchatmung, oder Entschuldigung, nicht chronischen Bauchatmung, sondern diese Bauchatmung, die immer so als richtig tituliert wird, die dürfen wir eigentlich auch nicht so stehen lassen. Die müssen wir auch relativieren. Wir müssen eigentlich alles relativieren und gleichzeitig aber auch jeder Sache irgendwie eine gewisse Bühne geben. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt an die Atmung an sich denke und im Kontext von Bewegung, dann dürfen wir tatsächlich viele Dogmen brechen. Dann ist die Bauchatmung plötzlich nicht mehr die richtige Atmung. Das wird vielleicht dem einen oder anderen gerade nicht schmecken. Das ist super wichtig im Kontext vom Zwerchfell. Beckenboden ist auch eine wichtige Nummer. Was hier halt eben wichtig ist, das Druckmanagement innerhalb des Bauches, wir sprechen hier vom intraabdominalen Druck, den brauchen wir, wenn wir uns effizient bewegen möchten. Gerade je mehr Gewicht wir bewegen. Und für mich bedeutet das schon, gerade zum Beispiel für junge Eltern, die Kinder bewegen, das ist schon Krafttraining. Mhm. Gerade wenn ich einseitig hier arbeite, weil ich den kleinen Mops dann auf der rechten Seite oder nur auf der linken Seite habe. Also der Alltag besteht eigentlich heute weniger als früher. Früher hat man körperlich deutlich mehr gearbeitet. Ich will nicht sagen Krafttraining, aber wir müssen halt eben schon Dinge überwinden. Da sind wir wieder aber auch bei Gravity. Und das müssen wir halt bei dem Kontext von Atmung halt mit betrachten. Und dann wird es halt super interessant, wenn ich mir mal die Körpermitte anschaue. Mhm. Und wenn ich mir dann anschaue, und dann wird es halt auch super interessant, jeder Atemzug bewegt Knochen, bewegt Gelenkspartner, das habe ich eben schon gesagt. Das bewegt dann auch die Art und Weise, wie Muskeln arbeiten. Das kann also schon sein, dass eine Atemintervention, eine Atempositionsarbeit mir helfen kann, vielleicht gewisse Missempfinden auf muskulärer Ebene plötzlich zu beheben. Nur weil ich über den Container Atmung gehe und nicht irgendwelche Dehnübungen mache oder irgendwelche Kräftigungsübungen per se. Oder halt eben Thema Lymphfluss. Ich meine, Organe, vor allen Dingen die, die dem Zwerchfell sehr nahe sind, die bewegen sich mehrere hundert Meter am Tag. Mhm. Man spricht hier von 400 bis 600 Meter. Bewegt sich so eine Leber und die oberen Teile des Magen-Darm-Trakts. Dann habe ich direkt die nächste Antwort. Natürlich hat auch der ganze Verdauungsapparat, weil der integriert ist in dieser Organdrainage bei Atmung, wird natürlich auch davon beeinflusst. Und ganz viele andere Dinge. Also ich könnte jetzt hier mit dir wahrscheinlich noch 2 Tage drüber quatschen, aber es würde jetzt in den Rahmen springen.
Ja, ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Ich finde das total wichtig, weil das sind Sachen, die viele Ärzte, Therapeuten tatsächlich vernachlässigen. Das ist immer so alles von Gott gegeben und man kümmert sich um ein differenziertes Thema, um ein differenziertes Symptom, aber vergisst beispielsweise, dass ein Mensch, der im Stress ist, der nicht richtig atmet, der Verdauungsstörungen hat, der, und du sprichst ja davon, wir suchen immer letztendlich einen Schnittpunkt und eine Mitte und genau da kommen wir ja mit der Atmung zusammen. Ne, und auch die Entgiftung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil die Entgiftung letztendlich nur dann funktioniert, wenn wir loslassen können. Und absolut, da spielen die Hormonachsen genauso mit ein wie die Anspannung und Entspannung und die Atmung. Und dann sind wir wieder bei den Faszien und dann sind wir wieder bei der Bewegung. Und dann brauchen wir letztendlich einen Therapeuten wie dich, der genau da auch mal seine Impulse gibt und sagt, Moment mal.
Ich muss aber auch nochmal gerade Momente mal sagen, weil ich bin kein Therapeut, ne?
Nein, ich meine damit aber ein Fitnesscoach, ja? Also in dem Moment bist du für mich in Anführungszeichen dann aber auch ein Therapeut, weil du eine entsprechende Therapie durchführst. Ich weiß schon.
Obwohl, das ist gar nicht richtig. Ich könnte mich auch Bewegungstherapeut nennen. Das ist nicht geschützt, dieser Begriff. Aber ich wehre mich halt immer dagegen, weil ich bin ganz offen zu dir. Ich habe natürlich bei mir in meinem Wirkungskreis super viele Therapeuten. Mm. Und die sind wahrscheinlich auch nicht ohne Grund da. Mm. Ne? Aber ich finde es halt eben super spannend. Ich muss nicht Therapeut sein, um mich und meinen Körper besser zu verstehen. Also vielleicht mein eigener Therapeut sein. Mm. Aber dieser Therapeut hat für mich immer so ein, das ist aber vielleicht eher so mein Thema, Das ist eine Begrifflichkeit, die steht für mich auf einem Podest. Und dann ist es für mich so, ich gucke bei diesen Menschen immer hoch. Und das hat mich natürlich als Skoliose-Patient immer so mich klein fühlen lassen. Mhm. Vielleicht ist das immer noch heutzutage da, aber ich will den Menschen natürlich auch mit auf den Weg geben, du musst noch nicht mein Therapeut sein, ja, oder Therapeutin, sondern du hast eigentlich alle Antworten bei dir, du musst einfach nur, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, mehr hinhören.
Absolut.
Ja, und auch mal, gerade wenn dein Körper halt überkompensiert mit Schmerzen, Ich bleibe jetzt nur im orthopädischen Kontext, dann sagt dein Körper dir eigentlich das Wichtigste: Dieses Verhalten, was du hier gerade machst, darfst du nicht mehr machen. Mhm. Gib mir bitte was anderes. Und oftmals ist es dann darin begründet, wenn du nun dein Verhalten veränderst. Du musst noch nicht mal eine Therapie in dem Sinne machen, abhängig von dem Schmerz, den du da hast. Ich rede jetzt auch natürlich nur im chronischen Kontext, ne? Jetzt keine akuten Geschichten. Dann kann es sein, dass dein Körper dir einfach plötzlich von jetzt auf gleich dir alle Kapazitäten wieder zurückgibt und du hast keinen Schmerz mehr.
Dann lassen wir doch die Begrifflichkeit Impulsgeber vielleicht da stehen, ja, weil Impulsgeber sind wir letztendlich alle, und ich finde es auch nochmal sehr, sehr gut, dass du diesen Punkt so herausgearbeitet hast, weil ich glaube, viele haben dieses Thema mit Therapie, mit Behandlung, mit Ärzten, Therapeuten, Coaches, also auch der Begriff Mentor hat ja eine bestimmte Autorität in sich, und gleichzeitig ist es, denke ich, wichtiger denn je, dem Menschen, mit dem wir arbeiten, immer wieder zu vermitteln: Die Selbstwirksamkeit ist letztendlich am Ende des Tages das, was deinen inneren Arzt aktiviert. Ja, und wir Therapeuten, Ärzte, Coaches, Mentoren, wir heilen den Patienten nicht. Wir heilen den Menschen nicht, sondern wir geben Impulse, um wieder die Regulationsfähigkeit anzukurbeln und vielleicht entsprechende Brücken zu bauen, damit der Mensch wieder in seine physiologische Mitte kommt, damit die Natur im Endeffekt wieder das machen kann, für was sie letztendlich steht und was sie perfekt kann. Und wo wir als, sage ich mal, Thematik gar nicht hinkommen, sondern wir müssen der Natur nicht erklären, wie sie funktioniert, sondern die macht das von ganz alleine. Wir können aber vielleicht helfen, Kompensationen aufzulösen, indem wir dann als Impulsgeber helfen, weil wir bestimmte Dinge erkennen. Wie du zum Beispiel dann zu deinen Klienten gehst und sagst: Pass auf, deine Nasenatmung, die ist gar nicht vorhanden. Deine Atmung ist eingeschränkt. Deshalb stehst du so, deshalb hast du hier die Probleme, deshalb müssen wir die Faszienzüge stärken, deshalb muss die myofasziale Kette betrachtet werden. Und deshalb bringt bei dir auch die Schuheinlage gar nichts. Weil du bist ja in der Manifestation deiner Pathologie eigentlich in einem Laufstall eingeengt.
Das hast du schön gesagt. Ja?
Und das ist letztendlich das, um was es dann grundsätzlich auch geht. Aber bitte lass uns nochmal auf das Thema der Atmung eingehen, weil ich finde das insofern ganz wichtig, weil du findest ja im Netz mittlerweile auch so viele Anregungen: Wie lerne ich richtig zu atmen? Was muss ich betrachten? Und hier ist der Stichpunkt vielleicht, was du eben schon gesagt hast, die neutrale Atmung. Und ich glaube, das ist eine Begrifflichkeit, die ist mir zumindest mal noch nicht so viel über den Weg gelaufen, dass man darüber wirklich gesprochen hat.
Ja, das ist halt eben ein Thema, das ist auch noch nicht sehr alt, zumindest so in den Social Medias, wie wir das jetzt heute anfänglich sehen. Ja. Die Grundidee ist schon tatsächlich wahrscheinlich Jahrtausende alt, ja, wenn ich dann so ein bisschen ans Fernöstliche gehe, die goldene Mitte. Pilates war ein deutscher Profiboxer, muss man dazu sagen. Das heißt, dieses Pilates, dieses Bewegungskonzept, was er da entwickelt hat, kann eigentlich nur gut sein, wenn das schon ein Profiboxer quasi ins Leben gerufen hat, weil er wollte natürlich gucken, okay, mit welchen tollen Dingen, und offensichtlich spielt er da die Atmung über die Körpermitte auch eine riesige Rolle, mit welchen tollen Dingen oder Bewegungen oder gymnastischen Bewegungen kann ich eventuell mich im Alltag und im Profisport nochmal verbessern. Ja? Mhm. Und da sind wir schon wieder bei der neutralen Atmung. Du wirst vielleicht heutzutage in unserer Bubble, ich gehöre da auch so einer, ich sage jetzt mal, Nerd-Bubble an, die spricht dann immer vom Stack. Stack bedeutet im Englischen der Stapel. Ja? Und eines der wertvollsten Verbindungen, wenn wir das Ganze im Kontext von Atmung und Bewegung betrachten, ist halt eben der Verbund vom Becken und Brustkorb. Allein schon der Brustkorb, ich meine, ich bin jetzt schon beruflich seit 2001 in einem Fitness-Game, in der Fitnessindustrie, und privat natürlich, weil ich schon zu Abi-Zeiten vor dem 2000er mich im Gym angemeldet habe, seit 25 Jahren im Fitnessgame. Der Brustkorb hat nie wirklich eine Bühne bekommen. Selbst in dieser ganzen Mobility-Phase, die wir da hatten, hatte der Brustkorb nie wirklich eine Bühne bekommen. Und wenn ich mir aber eigentlich anschaue, wo ist denn die Lunge zu Hause? Wo ist das Herz zu Hause? Wo sind ganz viele Nervenverästelungen? Wo sind die größten Knotenpunkte, was das Lymphsystem betrifft? Alle entweder im oder Brustkorb nah. Ja. Und auch die Verbindung, habe ich das eben gesagt, Thema, was die größte Kompetenz des Menschen ist. Wir sind ja die einzigen Säugetiere, die mit aufrecht laufender Wirbelsäule durch die Weltgeschichte laufen. Und wir sind halt sehr gut darin, im Kreuzgang zu gehen. Mhm. Ja, das heißt, unser Schultergürtel bewegt sich entgegengesetzt zu unserem Hüftgürtel. Und die Brustwirbelsäule ist hier das Epizentrum von dieser Rotation in der Transversalebene. So, wo ist denn aber die nächste Verbindung zur Wirbelsäule? Brustwirbelsäule vor allen Dingen Knöchern gesehen, das sind die Rippen. Und wenn ich einen sehr rigiden Brustkorb habe, deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen abgerückt von, die Bauchatmung ist die einzige richtige Atmung, der Brustkorb muss belebt sein. Ja. Der muss sich bewegen können, der muss elastisch sein. Da ist das Organ für Atmung zu Hause. Klar, natürlich, wenn ich im Bauchraum reinatme, kann ich natürlich viel mehr Momentum generieren, gerade auch für das Zwerchfell. Aber so ein Brustkorb ist super wichtig. Und die Verbindung von Brustkorb zu Becken ist halt auch insofern super interessant, wenn ich mir mal den Schultergürtel anschaue und den Hüftgürtel. Es kann halt eben sein, dass ich gewisse Themen habe mit dem Schultergürtel und die sind vielleicht gar nicht in der Schulter begründet. Das kann auch von den Organen sein, Magen oder Leber oder sowas dergleichen. Das kann aber auch die Vermittlung sein, wie die Muskeln den Hüftgürtel mit dem Brustgürtel bzw. mit dem Brustkorb in Aktion bringen. Es kann vielleicht sein, dass da irgendwas nicht so richtig funktioniert. Dann muss ich mir die Atmung angucken, weil du darfst dir den Rumpf vorstellen wie so eine Art Zylinder. Und wenn ich diesen Kontext noch mal ein bisschen näher betrachte, ich habe jetzt eben den Stack benannt, den Stapel, und ich gehe dann gleichzeitig noch mal in dieses Wording rein, neutrale Atmung, dann gucke ich mir vor allen Dingen auch die Diaphragmen an. Und es gibt nicht nur das eine große Diaphragma, Zwerchfell, sondern wir haben deutlich mehr. Die Osteopathen sprechen, glaube ich, von 7 oder 10 teilweise. Beckenboden ist ein Riesenthema. Warum haben die meisten Leute ein Problem mit dem Beckenboden? Weil sie gar keine Idee davon haben, wie man die Körpermitte bespielen kann mit einer Atmung. Die meisten haben tatsächlich einen sehr festen Beckenboden. Es wird meistens immer davon ausgegangen, dass er zu schwach ist. Der ist nicht zu schwach in dem Sinne, sondern der ist kurz arretiert, weil vielleicht auch die Organe bei so einem Atem, bei einer Atembewegung nicht in das Becken sich bewegen, weil die vielleicht immer eher in so eine schwache Körpermitte nach vorne zum Beispiel expandieren, die Organe. Mhm. Ja, aber die Organe haben Momentum tatsächlich sehr viel zu bewegen. Vor allen Dingen, und das ist auch etwas, was ich im Kontext der Skolioseüberwindung natürlich auch lernen durfte, Atmung bewegt Knochen. Wenn ich also Atmosphärenluft einverleibe, in Ruhe sind das ungefähr 1,5 Liter, wenn ich jetzt in Aktion bin, sind das schon mehrere Liter. Das heißt, ich verändere ja mein Körpervolumen. Das heißt, die Lunge vergrößert ihr Volumen und ich habe ja noch andere Strukturen in meinem Körper. Die müssen sich ja auch irgendwo hinbewegen. Die Organe sind natürlich das, was am meisten auffallen. Das Zwerchfell geht runter. Die Organe schieben sich dann Richtung Becken, in den Bauchraum rein. Aber auch, und das ist halt super spannend, drücken zum Beispiel auch Richtung Wirbelsäule. Das heißt, jeder Atemzug hat das Vermögen, dein Achsenskelett, das heißt die relative Lage deines Knochens, von Kopf, Wirbelsäule, auch Teile des Beckens zu bewegen. Und das ist halt schon verrückt. Und wenn ich da zumindest, wenn ich jetzt wieder im Kontext von Atmung bleibe, diese Stack-Idee noch ein bisschen weiter lerne, da ein Körperbewusstsein schärfe, dann kann es vielleicht sein, dass ich plötzlich merke, boah, ich kann mich irgendwie leichter bewegen, ich habe viel mehr Kraft in der Körpermitte und damit natürlich im Allgemeinen. Es kann vielleicht sein, dass gewisse Missempfinden im Schultergürtel oder auch im Beckenbereich sich plötzlich mildern oder sogar verbessern oder auflösen. Es kann sein, dass sich grundsätzliche Themen, es kann vielleicht sogar sein, dass du vielleicht, weiß ich, bei Männern Erektionsstörungen, weil du plötzlich das Becken ganz anders bespielst, der Lymphfluss ist ganz anders, die ganze Blutversorgung ist anders, vielleicht Nervenaustritte, also gewissen Nervenplexen kannst du plötzlich viel mehr Freiheiten geben, weil du plötzlich auf struktureller Ebene Bewegung über die Atmung auf gewisse Bereiche bringst, die du vielleicht vorher nicht bewegt bekommen hast, weil du sehr, ich sage jetzt mal, eindimensional geatmet hast. Ja, ich weiß, es ist sehr abstrakt, das muss man dazu sagen, aber es lohnt sich da ein bisschen mehr drüber zu erfahren.
Absolut, weil wie gesagt, die meisten Therapeuten und Ärzte lassen das tatsächlich außen vor und auch viele Fitness-Influencer, viele Fitness-Coaches haben das nicht so auf dem Plan. Und wenn du jetzt nochmal eben, hast du ja über die Faszien gesprochen, der Beckenboden und der Mundboden sind ja wichtige entgegengesetzte Faszien, die auch miteinander in den Flow kommen müssen. Und dazwischen liegt nun mal die Wirbelsäule und das Zwerchfell. Und das Zwerchfell ist eben nicht einfach nur so ein Regalboden in der Mitte des Brustkorbes, sondern es setzt tatsächlich von TH9 an und zieht bis weit runter in den Sakralbereich, also sprich S2, S3 und hat vor allen Dingen auch hier noch das Thema, dass er nicht nur Erektionsprobleme vielleicht auch entsprechend bespielt, sondern bei vielen Frauen auch wirklich zu Themen im Urogenitaltrakt führt. Und dann sitzen auch noch die Stressthemen, also sprich die Nebennieren sitzen ja auch noch da und werden bespielt, exakt, inklusive dem Musculus Psoas für die Hüfte, der letztendlich ja auch ein Seelenmuskel ist. Also ich finde, du hast da eine sehr schöne Thematik zum Tensegrity-Modell, ja.
Du hast jetzt gerade schon wieder so viele Dinge angerissen. Allein schon dieses Thema Zungenboden, also da sind wir eigentlich schon beim Mundbereich, und Beckenboden ist halt ein Riesenthema, oder auch Zwerchfell. Ich meine, die Kopfposition spielt auch eine riesige Rolle, ne? Und da sind wir wieder bei der physiologischen Nasenatmung oder bei der chronischen Mundatmung. Chronische Mundatmung lässt den Kopf auch ganz anders quasi thronen auf der Wirbelsäule. Und du musst jetzt noch mal überlegen, vielleicht weißt du der ein oder andere das nicht, von wo aus wird dann das Zwerchfell quasi innerviert? Wo sind die Nervenaustritte? Die sind in der Halswirbelsäule, relativ weit oben. Das heißt, die Art und Weise, wie ich da oben atme, kann eventuell auch schon die Ausrichtung des Kopfes und damit die Halswirbelsäule natürlich auch irgendwo verändern in ihrer Struktur her, und kann eventuell auch so ein Zwerchfell so ein bisschen in seiner Arbeit kompromittieren, also negativ beeinflussen. Mal abgesehen davon, dass ich, je nachdem, wie meine Mundatmung ist oder meine chronische Mundatmung sich, oder anders, wie meine Atmung allgemein ist im Kopfbereich, kann natürlich auch meinen Brustkorb, ich sage jetzt mal, in Verlegenheit bringen. Wenn ich jetzt so eine Vorhaltposte habe, das heißt einen vorgeschobenen Kopf, meistens begründet durch eine chronische Mundatmung, kriege ich zum Beispiel den vorderen Anteil meines Brustkorbes nicht bewegt. Wenn ich mir das dann halt eben anschaue im Kontext von Bewegung, dann kann es halt eben sein, dass daran begründet ist, warum ich eine Problematik in der Schulter habe, weil ich den oberen frontalen Bereich meines Brustkorbes zum Beispiel gar nicht belüftet bekomme. Das ist eine Korrelation zum Beispiel mit der Innenrotation deiner Schulter zu betrachten. Und dann ist die Frage, habe ich da jetzt Probleme oder will ich gewisse Skills erarbeiten? Ja, das, für mich ist das immer super interessant bei Skills. Ja, wenn ich gewisse Skills in Bewegung arbeiten möchte, dann muss ich auch eben schauen, wo kann denn vor allen Dingen der Brustkorb, der ist wie gesagt sehr stiefmütterlich betrachtet, wo kann der expandieren, wo kann der in die Kompression gehen? Also wie kann ich den belüften? Und das ist halt mega super spannend. Selbst Kopf im Kontext zu Füße. Ja. Ja, wenn sich da oben was verschiebt, dann sind wir bei der Idee von Schwerkraft. Natürlich hat das ist Physik, hat das Auswirkungen bis in die Füße. Das heißt, eine Umstellung von der chronischen Mundatmung in der Nasenatmung kann sogar die Ausrichtung deiner Füße in irgendeiner Form verändern. Das ist verrückt, muss man mal überlegen.
Naja, die Füße sind ja das Puffersystem letztendlich zum Boden, ne? Und wenn oben schon der ganze Stapel nicht richtig übereinander gestapelt ist, ne? Und unten am Fuß haben wir ja die Gleichgewichtslinie. Das heißt, der Körper wird sich ja immer wieder auf sein individuelles Gleichgewicht ausrichten. Und da komme ich gern nochmal zu diesem Tensegrity-Modell. Also alles im Körper ist ja letztendlich auf Druck, Zug und Spannung im Idealfall ausgerichtet. Und wenn das eben nicht funktioniert und wir hier die Kompensationen haben, dann entstehen in erster Linie auch Einschränkungen in der Atmung. Und dann sind wir ja wieder genau da, was wir die ganze Zeit jetzt auch besprochen haben. Und vor allen Dingen, du hast eben was Schönes gesagt, was auch für viele nicht wirklich bewusst ist, obwohl wir das alle auch anatomisch vielleicht irgendwann mal gelernt haben. Aber der Nervus phrenicus versorgt beispielsweise das Zwerchfell. Und der hat aber oben bei C4 seinen Austrittspunkt, und alle Informationen von dem Phrenicus, die er nicht nur vom Zwerchfell mitnimmt, sondern eben auch von den Organen, die ober- und unterhalb des Zwerchfells liegen, werden ja genau hier verschaltet. Genau. Und da sind wir dann aber wieder auf dem nächsten Punkt. Das heißt, die Stressfelder hier führen nicht nur zur strukturellen Veränderung über die Propriozeption, also übers Körpergefühl, sondern finden natürlich auch eine Veränderung im Kiefergelenk, was dann letztendlich wieder die ganze Haltung bespielt, und dann sind wir schon wieder bei den Füßen.
Ja, das hängt halt alles zusammen. Das ist halt eben das Spannende. Und du hast es ja eben schon gesagt, auch Thema Tensegrity und so eine Gedöns. Wenn ich die, Entschuldigung, wenn ich da so salopp bin, das ist halt das, was ich gelernt habe. Wenn ich die Atmung, ich meine, wir atmen in der Regel, das sind jetzt einfach nur so Pauschalzahlen, 25.000 Mal am Tag. So eine Organe machen teilweise mehrere hundert Meter am Tag. Wenn ich die Atmung beeinflusse, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich irgendwas von den anderen Systemen irgendwie positiv mit beeinflusse. Also die Atmung ist für mich das Metathema mittlerweile geworden. Und dann ist es egal. Und jetzt sind wir bei dir, bei der Zahnmedizin. Ja, natürlich, wenn ich mir den Mundraum angucke, dann habe ich natürlich dann auch die Atembrille auf. Mhm. Weil du schaust dir natürlich auch an, Thema Karies zum Beispiel, habe ich das war ja mein Thema, chronischer Mundatmer, immer Karies. Ich habe mir die Zähne wund geputzt. Ja, bei dir ist es Genetik. Nee. Ja. Bei mir ist es einfach eine beschissene Art und Weise zu atmen. Das hat man Karies quasi mitunter begründet.
Ne? Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir wirklich ganzheitlich denken und immer wieder auch die Schnittmengen zusammenbringen. Und wie gesagt, das schätze ich unglaublich an dir, dass du da unermüdlich auch immer wieder Menschen zusammenbringst, immer wieder auf einen Punkt in der Gemeinsamkeit zusammenbringst, um eben auch eine neue Form dieses ganzen Feldes zu bespielen. Denn wir haben teilweise in der breiten Masse noch viel zu wenig Ahnung von diesen Sachen. Und da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, wir bewegen uns letztendlich auch in irgendeiner Bubble. Mhm. Und es muss aber wirklich noch viel mehr zum State of the Art werden, dass das, was wir hier sprechen, überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Und da hast du, finde ich, was ganz Großartiges jetzt schon zum dritten Mal in die Waagschale geschmissen und bringst immer wieder hier gleichgesinnte Therapeuten zusammen, die auch wirklich Bock darauf haben, ihr Wissen zu teilen und wirklich auch hier neue Impulse, neue Ansichten zu teilen mit deiner Masterclass. Und das ist auch was, was noch viel zu wenig verbreitet ist, denn du hast da so attraktive Angebote, die einfach so wahnsinnig viel Unterstützung für jeden mit sich bringen, nicht nur für Therapeuten und Ärzte und wie man beispielsweise in die Interaktion gehen kann, sondern auch wirklich hands-on für denjenigen, der betroffen ist, der mehr wissen will, für den Interessierten. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, wie bist du auf die Idee gekommen, so eine Masterclass ins Leben zu rufen, weil das ist ja, sag ich mal, auch einfach mit unglaublich viel Arbeit verbunden und das kann man auch dann nur positiv nach vorne bringen, wenn man tatsächlich auch genau diese Berufung lebt.
Also die Grundidee ist einfach, dass die Menschen in meine gedanklichen Fußstapfen treten dürfen. Was meine ich damit? Ich habe in der Corona-Zeit, ich muss anders ansetzen. Ich habe mich unheimlich gerne mit Menschen immer ausgetauscht. Gerade mit Menschen, die in Bereichen Ahnung haben, wo ich nicht mitreden kann, weil ich halt sehr neugierig bin. Ich habe diese kindliche Neugier niemals abgelegt. Ich glaube, das ist auch etwas, das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge für mein Leben, diese kindliche Neugier. Ja, und ich nehme an, das eint uns beide auch. Und dann kam ja die Corona-Zeit und plötzlich war ja nicht mehr diese Interaktion möglich mit anderen Menschen, ne, weil wir ja natürlich mit diesen ganzen Auflagen da zu tun hatten und. Und dann habe ich einfach meinen Podcast, auch einen Podcast, ins Leben gerufen, Gravitas, und habe dann halt auf diesem Wege versucht, mit Menschen zu interagieren. Und so haben wir uns ja auch tatsächlich dann getroffen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da schon in Portugal war, um mich auszutauschen, weil ich natürlich dann auch Menschen ausgewählt habe, deren Themen für mich in irgendeiner Form super interessant waren. Weil sie vielleicht gerade irgendwo in meiner Reise als Mensch und als Coach, also ich kann es kaum trennen, die Dinge, die mich als Mensch irgendwo oder als auch Patient tangiert haben, die habe ich natürlich dann auch irgendwo mit in meine Arbeit einfließen lassen. So habe ich natürlich dann auch mir die Gesprächspartner ausgesucht und da sind sehr, 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 sehr spannende Folgen bei rumgekommen. Unsere war, ich glaube, wir hatten ein oder zwei, ich bin mir gar nicht mehr sicher, auch super spannend. Und dann war halt die Idee, ich mache da einfach einen kleinen Videokurs raus. Ja, ich lade die Experten ein, die Gäste, deren Podcast-Folgen am meisten gehört worden sind, weil das war dann natürlich für mich die Bestätigung, das interessiert auch andere, vor allen Dingen diese Themen. Alle sind toll, aber diese Themen, das sind ein paar Themen, gerade im Kontext von Atmung, ja, spannenderweise, die offensichtlich auf sehr viel Interesse gestoßen sind bei den Leuten. Und dann habe ich einfach die Experten halt angeschrieben, hast du nicht Lust, mit mir einen Kurs zu erstellen? Und die Grundidee ist halt, das sind halt verschiedene Ansätze. Das kann mal die Zahnmedizin sein, das kann der Therapeut sein, das kann der Neurowissenschaftler sein, das kann der Fußcoach sein, das kann der Mindset-Coach sein. Und das ist halt eben das Spannende. Ich bringe plötzlich alle unter ein Dach. Das meinte ich eben mit in meine Fußstapfen treten, weil ich feststellen durfte, es gibt nicht die eine einzige Antwort in einem Bereich, sondern die Antwort ist überall gestreut zu finden. Nur die Streuung ist bei jedem Menschen anders. Du musst vielleicht ein bisschen mehr bei dem Thema schauen, der andere mehr bei dem Thema. Und ich habe sie halt alle, wie gesagt, unter einen Hut gebracht, unter ein Dach gebracht, damit die Menschen aber auch eine Idee bekommen, ach krass, diese Tür hätte ich niemals aufgemacht, wenn sie nicht in der Masterclass gewesen wäre, weil genau dieses Feedback habe ich mich dann auch bekommen bei der Masterclass 1 und 2, deswegen kommt jetzt die 3, dass Menschen plötzlich völlig dankbar sind für neue Perspektiven, die sie vorher niemals gesehen hätten, weil sie natürlich dann auch in ihren Bubblen dann irgendwo gefangen sind, weil Social Media ist das beste Beispiel und Werbung auch. Uns wird nur das angezeigt, was unserem Interesse entspricht. Uns wird nicht das angezeigt, was uns vielleicht interessieren könnte, weil der Algorithmus weiß das ja nicht. Und ich bin jemand, der den Algorithmus sprengt. Ich bin sowieso jemand, der ganz gerne Dinge sprengt, weil ich feststellen durfte, meistens sind dahinter die meisten tollen Schätze zu bergen. Deswegen gibt es die Masterclass.
Ja, ich finde das wirklich großartig. Und dieses Jahr hast du das Thema Bewegung, was ja auch übergeordnet ganz spannend ist, weil wir müssen uns ja gerade alle gesellschaftlich bewegen und waren noch nie mehr in der Veränderung als jetzt. Ne, ob wir das politisch sehen, ob wir das mental sehen, ob wir das strukturell sehen. Wir leben in einer Gesellschaft von chronisch kranken Menschen, die ja zunehmend unbeweglicher werden. Und gleichzeitig ist eine wahnsinnige Flexibilität von uns momentan gefordert. Und das ist genau das, wo viele ja jetzt auch ihre Antworten suchen. Und deshalb finde ich das großartig, dass du genau das in den Fokus setzt und dass du vor allen Dingen hier wirklich auch diese Extrameile gehst und Menschen verbindest. Und das ist einfach ein ganz, ganz großes Beispiel. Und aus meiner Sicht bist du einer der Pioniere der neuen Zeit, die genau diese neuen Netzwerke bilden. Und ja, das ist wirklich was man einfach wertschätzen darf.
Ich meine, du bist ja Teil des Ganzen. Deswegen freue ich mich, dass wir dich auch dieses Jahr mit begrüßen dürfen.
Ja, danke schön. Aber mir ist es halt wichtig, wir müssen in der heutigen Zeit einfach ins Netzwerk gehen. Die Zeit der Einzelkämpfer, absolut, die ist total vorbei. Und du lieferst so einen krassen Mehrwert für denjenigen, der betroffen ist, als aber auch für entsprechende Ärzte und Therapeuten, die einfach sagen, pass auf, ich kann dir keine Übungen geben. Ich weiß nicht, was du jetzt hier machen musst. Aber du musst dich mehr bewegen. Du musst mehr in den Flow kommen. Du hast die und die Themen. Da brauchst du einfach entsprechende, kompetente Unterstützung. Und dann ist es aus meiner Sicht natürlich super, wenn ich dann auch zu einem Coach, zu einem Mentor verweisen kann, der diesen Patienten auch tatsächlich versteht, der erkennt, um was es geht und der letztendlich dann auch Veränderung generieren kann.
Ich glaube, was halt eben super wichtig ist, ich meine, wir sind in der heutigen Zeit, du hast Informationen ohne Ende. Heute erschlägt es Menschen. Dann hast du aber auch gleichzeitig, deswegen finde ich das mit den Informationen super spannend, es weicht halt Grenzen auf. Ne? Vorher war dann halt eben die Zahnmedizin für sich, die Kieferorthopädie war für sich, die Internisten waren für sich, die Coaches waren für sich und dann innerhalb der Fitnesswelt gab es ja auch wieder einzelne Disziplinen, sage ich jetzt mal. Und jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Und dadurch, dass wir jetzt aber plötzlich so viel Zugang zu viel Information haben, weichen diese Grenzen aber mittlerweile mehr auf. Und das finde ich halt auch geil und das ist das, was mich so ein bisschen geläutert hat. Ich hatte vorher den Anspruch, ich will alles über Bewegung wissen. Heute weiß ich, so viel Leben kann ich gar nicht leben, um alles zu wissen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, diese gewisse Ehrfurcht ist mittlerweile da. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch noch mal rauszoome aus dem Themenfeld der Bewegung, dann gibt es ja unendlich viel Wissen da draußen. Es gibt irgendwelche Statistiken, die sagen halt, irgendwie jedes Jahr verdoppelt sich oder alle zwei Jahre verdoppelt sich das Wissen, irgendwie sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das heißt, ich habe gar keine Chance mehr, alles wissen zu können. Aber was ich kann, ist, mir Menschen in mein Netzwerk reinzuholen, die das Wissen mit komplementieren oder komplettieren, was ich nicht stemmen kann, Zeit meines Lebens. Das wird nicht funktionieren. Ich kann halt nur auf einer Metaebene gewisse Vernetzungen schaffen und dann halt eben für diese Hauptthemen dann mir Leute ranholen, die das halt eben stemmen können. Und ich glaube, diese Ehrfurcht zu wissen, dass man nichts weiß, ist jetzt sehr hart formuliert, natürlich wissen wir etwas, das schafft wahrscheinlich auch die Grundlage dafür, dann zu sagen, ich bin nicht alleine hier an der Front, es gibt noch viel mehr Leute und auch Menschen, die mit der gleichen Ideologie und mit der gleichen Sache oder für die gleiche Sache halt eben kämpfen. Und dann ist überhaupt dieses Netzwerk überhaupt oder dieses Netzwerk bauen und zu facilitieren überhaupt erstmal möglich. Vorher war das für mich gar nicht denkbar, weil ich diesen Anspruch hatte, ich will alles wissen. Heute weiß ich halt, ich bin deutlich entspannter. Ich werde meine Reise gehen, bis zum letzten Tage werde ich Schätze bergen, aber ich kann nicht alle bergen. Und das macht so ein Netzwerk einfach so spannend. Vor allen Dingen, was ich eben sagte, dieses Aufweichen kommt immer mehr und dann ist es halt auch super spannend zu beobachten, dass ich jetzt auch immer mehr in anderen Bereichen das Thema Atmung zum Beispiel als Metaebene betrachten oder wiedererkennen darf. Und dann sehe ich mich natürlich dann auch als Coach plötzlich nicht mehr nur als Coach, sondern als jemand, der auch schaffen kann, diese Brücken zu schlagen und dann halt eben auch die Empfehlung aufzusprechen. Mittlerweile schicke ich halt auch wirklich Menschen, genau wie du, zu gewissen Experten, wo ich halt weiß, da werden diese Menschen definitiv aufgefangen. Und wenn ich weiß, dass ich dadurch etwas bewegt habe in der Gesellschaft, vor allen Dingen bei Kindern ist mir das extrem wichtig, ne, weil ich da meine eigene Geschichte hatte, dann gibt mir das einfach ein sehr tolles Gefühl und dann brauche ich auch nicht unbedingt den Fame. Der Fame ist mir dann unwichtig, sondern der Fame ist dann für mich halt eben das, was ich halt eben auf dieser Welt hinterlassen kann, weil wir sind alle endlich. Und wenn ich aber irgendwo einen Fingerabdruck hinterlassen kann und es ist was Gutes, dann freue ich mich natürlich umso mehr.
Deswegen, ja, ich finde das, ganz großartig. Du bist wirklich ein großartiger Botschafter für eine Sache. Und das Wichtige ist, glaube ich, für uns alle, dass sich keiner als Nabel der Welt sehen muss und wie so ein Gorilla ganz aufgeregt auf seine Brust schlägt. Ja, da haben wir wieder Brustatmung. Sondern es geht ja darum, wir müssen nicht selbst der Nabel der Welt sein, aber gleichzeitig kann ja bei uns in unseren Behandlungen viel zusammenlaufen, was wir uns dann, sag ich mal, in der Symbiose der einzelnen Therapeuten, Ärzte, Coaches, Mentoren dann immer wieder zu Nutzen machen können für den Patienten, für den Klienten, für den Interessierten. Das ist, finde ich, das ist auch ein Zeichen der heutigen Zeit. Früher so 80er, 90er, auch 2000er und jetzt haben wir auch immer noch so alte Urgesteine, die meinen immer, sie sind der Taktgeber und nur was sie machen, ist dann richtig. Aber zeitgleich entwickelt sich so vieles weiter und ich finde, man muss auch mal den Druck von verschiedenen Menschen nehmen, dass sie alles können müssen. Müssen sie nicht. Genau. Sie dürfen es aber erkennen können und dann wissen, okay, wo muss derjenige hingeschickt werden oder was muss hier vielleicht nochmal zusätzlich betrachtet werden.
Manolo, ja, Entschuldigung. Das ist auch wieder so eine Form des Loslassens. Absolut. Also wir werden ja alle besser, ne? Weil wir diese kindliche Neugier haben. Aber auf der anderen Seite halt eben, und diesen Druck hatte ich auch sehr lange verspürt, deswegen hatte ich dann auch in der Phase mir Bücher gekauft ohne Ende und Fortbildung gemacht und. Aber das hat eher noch mehr zu noch mehr Unsicherheiten gefühlt, weil ich geführt, weil ich natürlich gemerkt habe, je mehr Fässer ich aufmache, desto mehr werde ich erschlagen. Und da musst du natürlich irgendwann lernen, loszulassen, weil sonst fällt es halt einfach in ein Riesenloch. Und dieses Loslassen war aber auch gleichzeitig, und das ist wahrscheinlich das Gleiche, was du auch empfindest, die Neugeburt für was Neues, Schöneres, Größeres. Und das bedeutet halt, ich bin nicht der Nabel der Welt, sondern ich bin ein Teil eines schönen, großen Ganzes. Mhm. Und da können wir was bewegen. Und das ist halt eben so, wir haben ja immer die Illusion, dass die Wissenschaft auf dem neuesten Stand ist und dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir stehen am Anfang. Absolut. Die Menschheit weiß gefühlt noch nichts.
Ja, das Thema ist halt auch immer dieses Evidenzbasierte. Ja, ich werde auch immer so häufig nach irgendwelchen Studien gefragt, wo ich dann immer wieder sage, ja, natürlich brauchen wir Studien, natürlich brauchen wir wissenschaftliche Untersuchungen, natürlich brauchen wir Forschung. Allerdings der Patient, der bei mir in der Praxis sitzt, den interessiert diese Forschung nicht, der hat sein ureigenes Problem und das will der angegangen haben. Und wenn ich dann beispielsweise sehe, dass bestimmte Dinge einfach sich verändern, obwohl die Wissenschaft, die Studien vielleicht was ganz anderes sagen, dann ist das doch der Praxisbezug, den man bedenken muss, um dann entsprechende Brücke zu schlagen, damit sich dieser Mensch auch wieder gut fühlt.
Na? Aber du hast das ja eben auch schon gesagt, ne? Jeder Mensch ist ja irgendwo auf seinem eigenen Nährboden zu finden. Und so eine Studie ist ja immer klinisch. Du hast immer eine Streuung. Das heißt, bei den Studien muss man halt auch immer ein bisschen aufpassen. Das ist halt auch ein bisschen schade geworden. Ich bin auch ein Studienfan, das muss ich dazu sagen. Und das, was ich jetzt im Kontext von Atmung mache, ist sehr viel orientiert auch nach Studien. Aber wir müssen natürlich auch wissen, dass vieles abseits davon zu finden ist. Und eine Studie kann natürlich auch nur unter gewissen Bedingungen passieren. Und da muss auch erstmal eine gewisse Zeit und Informationsbasis passiert sein, damit eine Studie überhaupt passieren kann. Und das Leben findet aber eigentlich auf einer ganz anderen Ebene statt. Und das müssen wir halt, da müssen wir immer nüchtern bleiben. Eine Studie ist nicht unbedingt immer das, was uns die Wahrheit immer liefert. Vor allen Dingen, da muss man heutzutage immer aufpassen, das ist ja mittlerweile auch ein Marketing-Tool geworden. Mhm. Ne? Gerade bei Social Media, die Studien sagen XY, dann hast du aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite Leute, die sagen, dann blenden sie immer für 2 Sekunden kurz was ein, ja, die Studie sagt aber das und das. Und alle profilieren sich dann über irgendwelche Studien, aber die Antworten können vielleicht in der Streuung einer Studie sein, die wird aber so als solches nicht tituliert oder publiziert.
Ja, absolut. Ja. Genau, wir müssen wieder zum Menschen zurück, in die Mitte zurück.
Intuition. Absolut. Der Verbund von Gefühlen und, ich sage jetzt mal, einem gesunden Basiswissen.
Ja.
Das ist die Intuition.
Was würdest du denn den Zuhörern, den Impulsgebern raten, um Behandlungsblockaden zu vermeiden? Aus deinem Bereich. Aus deinem Bereich. Sonst könnte man einen eigenen Podcast wahrscheinlich dazu auch wieder machen.
Aus meinem Bereich, pass auf, das ist ganz spannend. Darf ich da noch eine kurze Geschichte erzählen?
Natürlich, so viel du möchtest.
Als ich dann als Personal Trainer mich mit Gravity Coach dann selbstständig gemacht habe, habe ich natürlich dann auch unkonventioneller gearbeitet. Mit unkonventionell meine ich nicht diese ganze normale Fitnessgeschichte, sondern ich habe dann schon, bin in gewissen Nerd-Bubblen abgetaucht, viel so Biomechanik-Kram, Atmung natürlich, auch wie Menschen sich bewegen sollten. nach gewissen Konzepten. Ja, da sind wir viel bei den Rotationsthemen gewesen. Und dann habe ich mit Menschen gearbeitet und die hatten dann teilweise jahrelang Probleme mit gewissen Dingen. Ja, und sind dann auch von Pontius nach Pilatus gelaufen und hatten schon, keine Ahnung, 10 Therapeuten. Und dann kommen die zu mir und sind teilweise, das gab es schon tatsächlich, nach 2 Sessions, nach 2 Trainingseinheiten beschwerdefrei. Dann habe ich mich natürlich gefühlt wie ein junger Gott. Boah, ich bin der Beste und dies und das. Ich durfte aber dann irgendwann erkennen, das war bitter, aber auch gleichzeitig schön, weil es mich dann auch im Nachhinein sehr entlastet hat, nicht mehr diesen Anspruch haben zu müssen, ich muss jetzt die Lösung finden. Es gibt nämlich nicht die Lösung, sondern das Einzige, was ich da teilweise geschafft habe, war, neue Reize für die Leute zu geben. Ich habe sie aus ihren Mustern rausgeholt. Das hat dann teilweise diese neuen Informationen, die ich dann über Bewegung, bei mir ist es halt dann über Bewegung, den Leuten gegeben habe, hat dann dazu geführt, dass dieses wunderbare System Körper gesagt hat, okay, ich kann jetzt vielleicht diese Überkompensation auflösen. Was ich damit sagen möchte ist, es gibt nicht diese eine perfekte, den einen perfekten Lösungsweg, sondern es gibt teilweise viele Wege, die vielleicht so ein System in irgendeiner Form positiv beeinflusst und plötzlich gewisser Progress in der Behandlung zu finden lässt, obwohl du vielleicht ein bisschen random warst. Bei dir in der Zahnmedizin ist es ein bisschen was anderes als bei mir, das muss ich nochmal dazu sagen. Ja, aber ich habe halt festgestellt, wenn ich keine Ahnung habe, dann gucke ich zumindest mir das an, was am auffälligsten ist und gehe da mit viel Vertrauen ran und gucke mir vor allen Dingen auch den Menschen nochmal an. Wo kommt der her? Wie muss auch meine Wortwahl sein? Das habe ich auch lernen dürfen. Und oftmals ist es halt so, meistens ist es nicht die Übung, sondern die Art und Weise, Worte sind Macht, wie ich mit diesen Menschen spreche, damit er vielleicht wieder von mir aus gewisse Verhaltensmuster selber überdenkt oder dann halt im besten Fall auch überdenkt, damit er dann halt eben ins neue Tun kommt. Und dieses neue Tun, diese neuen Bergen von Schätzen, das ist halt meistens das, was in der Bewegungswelt oft Menschen helfen kann.
Sehr schön, sehr schön. Lieber Manolo, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deinen Spirit, für deine Energie und vor allen Dingen für deine Mission, die du in diese Welt bringst und hier auch hilfst, viele Brücken zu bauen, nicht nur für die Therapeuten, sondern eben auch für die Menschen, die davon partizipieren, ihren inneren Arzt zu aktivieren und vor allen Dingen auch in den Flow, in ihre Bewegung zu kommen und damit auch ein Umdenken aus starren Mustern letztendlich zu verabschieden und damit dann auch ihr Potenzial zu erlangen. Das ist großartig. Wir brauchen noch mehr solcher tollen Menschen. Ich schätze dich wirklich sehr und ich freue mich, dass ich ja auch ein Teil deiner Community sein darf und dass wir hier gemeinsam auch unsere Missionen unterstützen und den Menschen neue Perspektiven bieten. Danke dir.
Ja, danke dir für die Bühne und für die sehr schönen Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Falls ich noch mal eine Buchempfehlung raushauen darf.
Ja, gerne.
Selbstbild von Carol Dweck. Da geht es auch tatsächlich von diesem starren Selbstbild und es fängt mit uns an. Alles fängt mit uns an. Mhm. Mal zu shiften in eine dynamische Version von uns, also wie wir uns betrachten, weil das ist auch etwas, so wie ich lerne, mich zu betrachten, so lerne ich vielleicht auch mit der Außenwelt zu sein. Ja? Weil ich beobachte Menschen, die sind sehr sehr streng mit Dingen und ich durfte aber feststellen, sie sind streng zu sich selber und deswegen sind sie streng dann halt eben mit Dingen im Außen. Und wenn du da in der Lage bist, auch in der Selbstwahrnehmung zu flexibler zu sein, kann es vielleicht auch sein, dass die Dinge im Außen, in der Außenwelt plötzlich auch viel flexibler werden. Und dann könnte es eventuell sein, dass du dadurch erstmal Momentum schaffst, Lösungen für dich zu finden, wo du vielleicht vorher abgeblockt hast. Das fängt mit dir selber an. Deswegen dieses Buch von Carol Dweck, Selbstbild.
Danke dir. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die wunderbaren Impulse, die du hier mit uns geteilt hast.